beginnen ein neues, ein spannendes, ein inspirierendes Buch. Buch Josua. Gibt uns ein wunderbares Bild für unser siegreiches, christliches Leben, das wir in Jesus Christus haben. Ein Leben, das erfüllt ist und beherrscht ist von dem Heiligen Geist. Erinnert euch daran, dass das Alte Testament ein Bilderbuch ist für uns. Das sind Illustrationen aus der Geschichte Israels für geistliche Prinzipien für uns im Neuen Testament drinnen. Es ist ein Bilderbuch, aber gleichzeitig ist es wahre Geschichte. Das ist wirklich passiert. Und doch ist es so eine Art geistliches Theaterstück, wenn wir so sagen wollen, für uns, für Prinzipien im Neuen Testament. Schlagt vielleicht 1. Korinther 10 auf, lasst den Finger da im Josua und 1. Korinther Kapitel 10. Stelle, die uns noch vertraut ist, denke ich, haben wir erst vor einer Woche durchgenommen, sonntags. 1. Korinther 10, Vers 6. Da heißt es, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen. Oder im Vers 11, alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also wir haben Vorbilder, wir haben Geschichten, wir haben Bilder im Alten Testament, die unser christliches Leben illustrieren. Und das ist wunderbar, weil ein Bild sagt ja oft mehr als 1000 Worte. Und eine Geschichte oder ein Vorbild oder ein Beispiel, das kann uns helfen, Wahrheiten zu verstehen. Und so hat Gott einen Heiden, den Abraham, aus seiner heidnischen Umgebung rausgerufen und hat ihm auf wunderbare Art und Weise eine Familie geschenkt. Und dann hat er aus dieser Familie eine Nation gemacht, in Ägypten, ein Volk. Und das ist ein Vorbildvolk für uns. Alle, die das Volk Israel angesehen haben oder ansehen heute, die sollten daraus lernen können über die Beziehung mit Jesus. Das war der Zweck von Volk Israel im Alten Testament, auch von uns als Gemeinde im Neuen Testament. Wenn die Menschen uns ansehen, sollen sie sehen, wie wunderbar es ist, mit Beziehung mit Gott zu leben. Dieses Volk Israel, das war in Ägypten, das war versklavt, das war unterdrückt, das war misshandelt. Ägypten ist immer ein Bild für die Welt für uns. Wir sind versklavt und misshandelt und unterdrückt und gefangen in der Sünde, beherrscht von diesen sündigen Impulsen unserer sündigen Natur in unserem Leben, diesen niedrigen Impulsen. Aber Gott hat ihr Elend gesehen. Und der zentrale Event, das zentrale Ereignis im Alten Testament ist die Erlösung, ist die Befreiung aus Ägypten. Das ist das Zentrum im Alten Testament. Das ist das Zentrum der jüdischen Religion. Juden feiern das im Passafest, wo der Herr Gericht gebracht hat über Ägypten, das bildlich für die Welt steht. Aber alle, die das Blut eines perfekten, eines vollkommenen, unschuldigen Lammes an die Türpfosten gestrichen haben ihres Hauses, die sind verschont worden und die sind gerettet worden von Gottes Gericht. Und die sind befreit worden aus dieser Sklaverei in Ägypten, das bildlich ist für die Welt. Genauso ist es für uns geistig gesehen. Wir sind gerettet von der Verdammnis unserer Schuld und wir sind befreit von der Welt und von dem Leben in Sünde, das dominiert ist von der sündigen Natur. Auch das, was Jesus für uns getan hat. Das Passa spricht natürlich vom Kreuz im Neuen Testament. Und das Kreuz Jesu, das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, das ist das Zentrum des Neuen Testaments. Und wirklich das Zentrum der ganzen Bibel, wo sich alles drum dreht. Johannes, der Täufer, hat gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, hat auf Jesus gezeigt. Das ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und also ist das ein Bild für uns. Jesus hat ein perfektes Leben für uns gelebt, was wir nicht leben konnten. Und dann hat er am Kreuz unsere persönliche Schuld, unsere ganz persönlichen Sünden auf sich genommen und er hat das Gericht dafür an unserer Stelle erfahren. Die Konsequenz davon hat er stellvertretend erfahren für uns, stellvertretend erlebt. Es war die Trennung zwischen ihm und dem Vater, zwischen ihm und Gott. Und dasselbe Bild, wenn wir sein Blut, sein Leben, diesen Preis, der für unsere Schuld bezahlt wurde, wenn wir das bildlich gesprochen an den Türpfosten unseres Herzens streichen, wenn wir das für uns persönlich als Bezahlung für unsere persönliche Schuld annehmen, wenn wir sagen, ja, das soll für mich persönlich gelten, ich lade dich ein, mein persönlicher Retter zu sein, dann können wir Vergebung und können Befreiung aus unserer Schuld erleben und Erlösung von dieser Schuld und dieser Dominanz des Fleisches, dieses Leben in der Welt, sind erlöst davon, sind befreit. Also ein Bild hier im Alten Testament auf das Neue Testament. Alte Testament ist ein Schatten, diese Dinge für die Wahrheiten im Neuen Testament. Nachdem das Volk Israel erlöst war, sind sie ausgezogen aus Ägypten unter der Leitung von Mose. Und wir kennen die Geschichte, Mose, Gott hat die so in die Sackgasse geführt zwischen die ägyptische Armee und das Rote Meer. Und dann hat Mose hier mit dem Stab auf das Rote Meer geschlagen und Gott hat das Meer gespalten und die Israeliten konnten da durchziehen. 1. Korinther 10 wieder, Vers 1. Da heißt es, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Das heißt, identifiziert wurden mit ihrem Leiter Mose. Das ist ein Bild für die Taufe. In der Taufe, da haben wir uns eins gemacht mit Jesus, haben uns identifiziert mit ihm, mit dem, was er für uns getan hat. Wir haben unser altes Leben, unser Eigenleben zurückgelassen, die Welt zurückgelassen, das haben wir begraben, und das Wasser, da wurde die Sünde abgewaschen, und dann sind wir auferstanden mit Jesus zu neuem Leben. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Das drücken wir aus in der Taufe. Und wir identifizieren uns, wir drücken diese Identifikation mit Jesus aus. Äußerlich, bildlich, als Zeugnis vor der Welt, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und so haben wir Jesus nicht nur als unseren Erlöser angenommen, der uns befreit hat, der uns erlöst hat, sondern auch als unseren Herrn. Wir haben uns identifiziert mit ihm als unseren Leiter. Und Gott war jetzt persönlich in der Mitte des erlösten Volkes. In der Wolke, bei Tag, in der Feuersäule, bei Nacht. Er hat sie geführt, er hat sie geleitet, er hat sie beschützt. Spricht von unserer persönlichen Beziehung, die wir jetzt mit Gott haben, in Jesus Christus. In Vers 3 heißt es weiter, 1. Korinther 10, und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus dem einen geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Also Manna, übernatürliche Versorgung von Gott mit Nahrung, mit all dem, was sie gebraucht haben. Spricht von Jesus, wissen wir aus Johannesevangelium Kapitel 6. Da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Das Brot des Lebens ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Und da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Jesus ist der, der den Hunger, den geistlichen Hunger unseres Lebens stillt. Und wenn wir denken, als sie durch die Wüste gezogen sind, hat Gott zweimal übernatürlich das Volk getränkt. Mose hat auf den Felsen geschlagen und Wasser kam hervor. Auch das war ein geistliches Bild. Da war ein geistlicher Felsen, der sie begleitet hat. Da war einer mitten unter ihnen und das war Jesus natürlich, der sie begleitet hat. Johannes 7, da heißt es, an dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komm mal her zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und zu der Samariterin am Jakobsbrunnen dort in Johannes 4 hat Jesus gesagt, jeder, der von diesem natürlichen Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Also Gott ist so gut zu uns, er versorgt uns. All das, was wir geistlich brauchen, alle geistlichen Reichtümer sind in Jesus Christus verborgen, sagt uns die Bibel. Er ist alles, was wir brauchen. Jesus ist der Einzige, der unseren geistlichen Hunger und unseren geistlichen Durst stillen kann. Geistliche Erfrischung ist nur bei ihm zu finden. Nicht in der Unterhaltungsindustrie oder in dem ganzen Zeug, was wir anhäufen wollen, oder in der Beziehung, von der wir uns alles versprechen. Nur in Beziehung mit dem geistlichen Felsen, mit Jesus. Das Volk ausgezogen, erlöst aus Ägypten, versorgt von Gott, geistlich genährt, und nach dem Auszug aus Ägypten kam das Volk in die Wüste. Wüste ist der Ort der Prüfungen, wo sie Glauben gelernt haben und Vertrauen gelernt haben und Kämpfen gelernt haben. Ihr Glaube wurde geprüft dort. Die Wüste. Ach, trocken. Herausfordernd. Und dort hat ihnen Gott sein Gesetz gegeben, sein Wort. Und er hat sie gelehrt. Er hat sie gelehrt über Anbetung, 3. Mose, über Beziehung mit Gott, wie sie in Beziehung mit ihm leben können und mit den Mitmenschen. Und dieser Aufenthalt in der Wüste, das sollte eigentlich nur einige Wochen dauern. War nicht geplant, dass es so lange war, aber aus diesen wenigen Tagen eigentlich, ich glaube, eine Tagesreise von 6-7 Tagen, wenn die direkt gegangen werden, wir wissen, sie haben einen Monat oder so am Sinai, wo das Gesetz gegeben wurde, dort verweilt. Aber aus diesen wenigen Wochen ist ein Todesmarsch von 40 Jahren geworden. Vers 5, wenn wir weiterlesen, hier im 1. Korinther 10, heißt es: An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Was war der Grund dafür? Der Grund war Rebellion gegen Gott, war Ungehorsam und Unglaube. Wir kennen die Geschichte, wo sie da hinkamen an die Grenze zum verheißenen Land. Und Mose hat 12 Kundschafter ausgesandt, das Land auszukundschaften. Und die sind zurückgekommen und haben gesagt, das Land ist toll, das Land ist gut, da fließt Milch und Honig. Das ist ein wunderbar fruchtbares Land. Sie mit diesen riesen Weintrauben daher spaziert, die sie zu zweit tragen mussten. Aber 10 von diesen Kundschaftern haben gesagt, nein, aber es gibt dort befestigte Städte. Es gibt Riesen dort. Wir können das Land nicht einnehmen. Wir können nicht dem gehorchen, was Gott uns gesagt hat. Wir können nicht seine Berufung ausführen, das tun, was er uns sagt, weil das ist zu schwer. Das sind Riesen im Land. Das schaffen wir nicht. Und die anderen 2 Kundschafter, einer davon war der Josua, der andere war der Kaleb. Die haben gesagt, nein, der Herr ist mit uns. Lass uns dem Herrn vertrauen, lass uns ihm gehorchen. Lass uns erwarten, dass er uns stärkt. Wir wissen, wir können es nicht aus eigener Kraft, aber hey, der Herr ist mit uns. Und wenn Gott uns was aufträgt, wenn er uns was sagt, dann wird er uns immer befähigen, das zu tun, was er uns sagt. Er erwartet nicht, dass wir es aus eigener Kraft schaffen. Also, lasst uns dem Herrn vertrauen. Lasst uns ihm hingegeben sein. Lasst uns ihm gehorsam sein. Lasst uns hineinziehen in das verheißene Land. Was ist passiert? Ihr wisst es, das Volk hat auf die 10 Kundschafter gehört und hat mit denen rebelliert gegen Gott und gegen Mose. Und alle wehrfähigen Männer dieser Generation sind in der Wüste gestorben, wegen ihrem Unglauben und wegen ihrem Ungehorsam. Gott hat zu ihnen gesagt, ihr zieht jetzt so lange hier in der Wüste rum, bis aller Unglaube und aller Ungehorsam ausgerottet ist aus diesem Volk, bis es ausgestorben ist. Hebräer 11, Vers 6 heißt es, dass es unmöglich ist, Gott zu gefallen ohne Glauben. Glaube und Gehorsam ist wesentlich für unser christliches Leben. Ohne Gottvertrauen und Hingabe an Gott, ohne diesen wirklichen Gehorsam ist es unmöglich, das siegreiche Leben in Fülle zu erfahren, das Jesus für uns hat, und von ihm gebraucht zu werden. Und wie viele kennen das? Wie viele Christen rennen im Kreis, drehen ihre Ehrenrunden dort in der Wüste, dieses geistlich trockene Leben, relativ fruchtleeres Leben, voll mit Kompromissen oder vielleicht voll mit Gesetzlichkeit, mit menschlicher Anstrengung, wo sie von Gott was verdienen wollen, wo sie aus eigener Kraft heilig leben wollen. Und sie rennen rum in der Wüste und sie erfahren nie das, was Gott eigentlich wirklich für sie hat. Geistliche Leben in Fülle. Dafür ist das verheißene Land das Bild. Manche sagen, das verheißene Land ist ein Bild für den Himmel. Aber das stimmt nicht. Im verheißenen Land gibt es noch Kämpfe. Da gibt es noch Schlachten zu schlagen. Gott sei Dank, im Himmel wird es vorbei sein. Das ist unser Sabbat, da ist unsere Ruhe. Aber hier haben wir im verheißenen Land Ruhe in unserem Sabbat Jesus. Wir ruhen in ihm, in dem Werk, was er für uns getan hat. Hebräerbrief sagt uns das. Und so das verheißene Land, das spricht von einem Leben in der Fülle des Heiligen Geistes. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, dominiert von ihm, gestärkt von ihm. Ein Leben hier in dieser Welt, voll mit übernatürlicher Freude und übernatürlichem Frieden und Stärke in unserem Leben. Das ist das Bild. Dafür ist das verheißene Land ein Bild. Epheserbrief, Hebräerbrief spricht davon, ist ein Bild für unsere geistliche Ruhe in Jesus und unser siegreiches Leben in ihm. Und das ist, was Gott für uns hat. Seht ihr, die Wüste war nicht das Ziel für das Volk Israel, als Gott sie erlöst hat. Ist auch nicht für uns das Ziel. Gott wollte sie in das verheißene Land führen. Das Volk war erlöst für das verheißene Land. Wir sind erlöst für ein siegreiches Leben in Jesus. Ein Leben im Geist. Wo bist du heute Abend? Bist du noch in der Wüste der Niederlagen oder bist du schon im verheißenen Land des Sieges? Das ist, was Gott für uns hat. Aber wir können das nur durch Hingabe und durch Gehorsam erfahren. Und durch Glauben natürlich. Und das hat der Josua getan. Nur der Kaleb und Josua gingen hinein. Mose haben wir auch schon gesehen. Mose repräsentiert das Gesetz. Mose, das Gesetz, konnte die Israeliten nicht ins verheißene Land bringen. Gesetzlichkeit bringt uns nie in ein Leben der Fülle. Das Gesetz kann uns zeigen, was richtig ist, was heilig ist, wie wir leben sollten. Aber das Gesetz wird uns niemals befähigen, heilig zu leben. Niemals die Kraft dazu geben. Und wir haben schon oft gesagt, heilig leben. In dem Wort heilig steckt das Wort Heil drinnen. Heiliges Leben, das ist das Leben in Fülle, was Gott für uns hat. Nur Jesus kann uns reinbringen. Josua, ein Bild für Jesus im Alten Testament. Josua, hebräisch, eigentlich der gleiche Name wie Jesus im Griechischen. Ist derselbe Name. Der kann uns reinbringen. Das ist ein Bild. Der Josua ist ein Bild für Jesus. Um ein Leben in Fülle leben zu können, müssen wir uns von Jesus führen lassen und wir müssen eine zweite Taufe erleben. Das Volk ist ausgezogen aus Ägypten durchs Rote Meer, das war die erste Taufe, billig für die Wassertaufe, dann waren sie in der Wüste und sie brauchten eine zweite Taufe, sind durch den Jordan gezogen ins verheißene Land. Ich glaube, das steht billig für die Taufe im Heiligen Geist. Eine noch tieferere Erfahrung unserer Beziehung mit Gott, eine noch tieferere Hingabe, Identifikation, dafür steht Taufe immer, Zurüstung durch den Heiligen Geist. In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8 hat Jesus gesagt, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und dann werdet ihr meine Zeugen sein. In ganz Jerusalem und Judäa und dann bis an die Enden der Welt. Taufe im Heiligen Geist, Zurüstung. Durch diese dritte Person Gottes. Ist nicht dazu da, damit wir spielen mit irgendwelchen geistlichen Ergaben oder damit wir irgendwelche emotionalen Trips durchmachen, sondern damit wir Zeugen sind. Heiliger Geist wird auf euch kommen, dass ihr meine Zeugen seid. Kraft, ein siegreiches, heiliges Leben zu leben. Ein Leben gestärkt vom Heiligen Geist und beherrscht vom Heiligen Geist. Ich glaube, dass diese Erfahrung, wie immer wir die nennen wollen, die Christen streiten darum, Taufe im Heiligen Geist, oder manche sprechen einfach nur das siegreiche Leben erfahren, sind dann mehr die Evangelikalen. Ich bin mittlerweile der Meinung, eigentlich sprechen die alle von derselben Erfahrung, selbst wenn sie es nicht glauben. Und ich glaube, dass es Gottes Antwort ist auf unsere Hingabe und auf unser Vertrauen, dass wir uns ihm hingeben und dass wir ihn bitten, dass er uns mit sich selbst füllt. Dass wir ihm erlauben, dass er sein Leben, was er schon in uns ist, dass er das durch uns ausleben kann und dass wir alles von ihm erwarten. Das ist das verheißene Land. Leben in Fülle, was Gott für uns hat. Major Thomas schreibt in seinem Buch Christus in euch, Dynamik des Lebens, ein Buch, was ich euch übrigens allen ans Herz legen kann. Er schreibt dort, war es schwieriger, in das Land hineinzugehen oder aus Ägypten herauszukommen? Weder noch. Es war genauso leicht hinein, wie herauszukommen. Wie lange brauchten sie, um das zu entdecken? 40 Jahre. Dann zitiert er Kolosser 2,6, wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Wie sollst du in Jesus Christus wandeln? So wie du ihn angenommen hast. Wie hast du ihn angenommen? Im Glauben. War das schwierig? Wie sollst du dann in ihm wandeln? Im Glauben? Wird das irgendwie schwieriger sein? Wie du gelernt hast, ihm für seinen Tod zu danken, so danke ihm für sein Leben. Rechne in Demut damit, dass er in dir lebt, wie du schon in Demut damit gerechnet hast, dass er für dich starb. Ist das nicht sehr einfach? Wie lange hast du gebraucht, um das zu entdecken? Denk daran, er gibt dir keine Kraft, er ist deine Kraft. Er gibt dir keinen Sieg, er ist dein Sieg. Wichtige Wahrheit, Jesus lebt schon in dir, wenn du durch Glauben an ihn und das, was er für dich getan hat, von neuem geboren bist. Dann lebt er in dir, die Person des Heiligen Geistes. Schließlich gib dich ihm hin und rechne damit, dass er fähig ist, sein heiliges Leben durch dich zu leben. Und das ist das siegreiche Leben in Fülle. Siegreiche Leben ist nicht mein Leben. Nicht mein reformiertes Eigenleben. Nee, das ist Tod, das muss in den Tod. Siegreiche Leben ist sein Leben. Das Leben, was er schon in mir lebt. Ich muss nur zulassen, dass er es ausleben kann. Sein Leben in mir und sein Leben durch mich. Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also mit diesem kurzen Hintergrund jetzt, fangen wir an zu lesen und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe eigentlich 2 Kapitel geplant, aber schauen wir mal, wie weit wir wirklich kommen heute Abend. Das Buch Josua beschreibt 25 Jahre der Vorbereitung und der Einnahme und der Verteilung des Heiligen, des verheißenen Landes. Vers 1. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose, mein Knecht ist gestorben, so mach dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Also nochmal, Mose, der das Gesetz repräsentiert, der konnte das Volk nicht ins verheißene Land hineinbringen. Also das kann nur Josua tun, der ein Bild für Jesus ist. Name von Josua, wissen vielleicht auch noch manche, war ursprünglich Hoshea. Das bedeutet so viel wie Rettung oder Errettung. Und dann später hat Mose den Namen von Hoshea verändert und hat gesagt, nee, du sollst Jehoshua heißen oder Joshua, das heißt so viel wie Jahwe ist Rettung. Und der Mose, der Josua war um die 80 Jahre alt oder über 80 Jahre alt, als er die Leiterschaft für das Volk Israel übernommen hat. Josua war 40 Jahre lang ein Sklave in Ägypten und dann war er 40 Jahre lang der Diener von Mose. Josua war ein treuer Mann. Josua war treu im Kleinen. War der Assistenzpastor, wenn wir es so sagen wollen, von Mose, 40 Jahre lang. War zufrieden damit, 40 Jahre lang die zweite Geige zu spielen und dem Mose zu dienen. Das ist eine schwierige Berufung. Assistenzpastor ist eine schwierige Berufung. Ich weiß aus eigener Erfahrung. Ich habe mich immer bemüht, mein Bestes zu geben und eine gute Einstellung zu haben, aber Mann, es ist schwierig. Gott hat es benutzt, um mich zu brechen und um mich zu schleifen. Und das ist eine gute Sache, wenn Gott es tut. Aber es ist schwierig, wenn du berufen bist, einem Mann zu dienen. Das geht so total gegen unser Fleisch. Geht total gegen unseren Strich. Und Gott sagt, ich will, dass du vor allem hier diesem einen Typen hier dienst und ihn unterstützt, so gut du kannst. Ist gegen unser Fleisch. Mein Fleisch, ich will mein eigenes Ding drehen. Ich will meine eigene Meinung durchdrücken. Nicht den Pastor in seinem Ruf unterstützen, selbst wenn ich vielleicht sogar anderer Meinung bin, manchmal. Nicht ganz einverstanden bin. Fleisch mag das nicht so. Untergeordnet zu sein und hingegeben zu sein, treu zu sein, verlässlich in den kleinen Dingen, zufrieden mit der Helferrolle. Wenn andere die Aufmerksamkeit bekommt und du der bist, der im Hintergrund das Mädchen für alles spielt. Das ist eine schwere Berufung, aber eine gute Berufung. Es ist schwer, einen guten Assistenten zu finden. Jemanden, der das nicht nur als Sprungbrett sieht für irgendwas Höheres und der seinen Dienst mit einer guten Einstellung tut. Der zufrieden damit ist, im Kleinen und im Verborgenen zu dienen, dort, wo der Herr ihn hingestellt hat. Es ist schwierig, einem Menschen zu dienen, einem Mann zu dienen. Frauen können sich auch damit identifizieren. Wir haben am Sonntag gelernt, Grund, warum Gott die Frau geschaffen hat, eine der hauptsächlichen Berufungen der Ehefrau ist, eine Hilfe zu sein für ihren Ehemann. Das ist nichts anderes. Ich bin mir sicher, einige von euch Frauen ringen damit. Aber es ist gesegnet. Gesegnet ist der Mann, die Frau, die damit zufrieden ist, mit seiner oder mit ihrer Rolle oder Berufung. Solcher Mann, solche Frau wird reich gesegnet sein, reich belohnt werden. Hier in diesem Leben schon und dann in alle Ewigkeit. Und der Josua war hier so ein Mann. Und ich glaube, er war überrascht, als Mose ihn als seinen Nachfolger eingesetzt hat. Ich glaube, Josua, der war vollkommen zufrieden damit dort, wo Gott ihn hingestellt hat. Und es ist ein wichtiges geistliches Prinzip, was wir hier lernen, was wir im Leben vom Josua sehen können. Dass wir treu sind in dem, wo Gott uns gerade hingestellt hat. Treu sind in dem, was Gott uns jetzt gerade gegeben hat. Wir sehen es im Neuen Testament in dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden in Lukas Kapitel 19, wo der Herr seinen Knechten Pfunde anvertraut hat, um mit denen zu wirtschaften, bis er wieder zurückkommt. Und er sprach dazu den treuen Knechten: Recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben oder der nächste Jahr dann 5 bekommen. Oder die Stelle in Matthäus 25, das Gleichnis von den Talenten. Da sagt Jesus zu dem guten Knecht, er sagt, sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Lukas 16, Vers 10 heißt es, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch im vielen ungerecht. Warum? Weil Treue ist Charaktersache. Es hat halt mit viel oder wenig zu tun, das ist Charaktersache. Und das ist notwendig für den Dienst und vor allem für Leiterschaft. Treue. Verlässlichkeit. Also ganz egal, welchen Dienst du ausübst, in der Gemeinde oder in der Familie, im Beruf, Sei treu und sei verlässlich in dem, was Gott dir anvertraut hat. Sei einer, der Dinge sieht und in die Hand nimmt. Ich weiß gar nicht, wie wir sagen. Die Amis sagen ein Self-Starter. Einer, der Dinge sieht, die erledigt werden müssen, ohne dass ihm das viel gesagt werden muss und einfach erledigt. Das ist toll, wenn man solche Leute an der Seite hat. Also egal, wo Gott dich hingestellt hat, das ist Training, das ist Vorbereitung. Und wir sind alle berufen, Diener zu sein. Und alles, was wir tun, sollte Dienst sein für Gott. Sollte zumindest so sein. Gottesdienst, alles, was wir tun. Alan Redpath in seinem Kommentar über Josua, da erzählt er so die Geschichte von der Frau eines Freundes von ihm, die über der Spüle in der Küche eine Notiz hingehängt hat mit den Worten: Hier findet dreimal täglich Gottesdienst statt. Ist gut, das könnten wir uns an Computer hängen, an die Küche, wo immer Gott uns hingestellt hat. Gott bereitet uns im Kleinen vor auf größere Aufgaben. Und je mehr Einfluss und Autorität der Herr uns gibt, desto größer wird nur unser Dienstbereich. Na, Markus 9, Vers 35, da sagt Jesus: Wenn jemand der Erste sein will, so soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Leiden heißt dienen im Reich Gottes. Und wenn du nicht gelernt hast, im Kleinen zu dienen, dann wirst du fähig sein, im Großen zu dienen. Wenn du nicht gelernt hast, einem zu dienen oder wenigen, dann wirst du vielen dienen. Nee, so funktioniert das nicht. Aber unser Josua, Jesus, ist auch hier ein perfektes Vorbild. Gott verlangt nichts von uns, was er uns halt vorgelebt hat. Als er seinen Dienst begonnen hat, war er schon 30 Jahre lang treu im Kleinen. War den Eltern untertan. Er war treu und diszipliniert daheim. Er hat hartes Arbeiten gelernt als Zimmermann. Er war treu in der Synagoge jeden Samstag. Und als er dann seinen öffentlichen Dienst begann, da konnte der Vater seine Stimme erheben und sagen: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Er war treu, ganzen 30 Jahre im Verborgenen, im Kleinen. Und der Vater sagte: Das ist mein Sohn, dem habe ich Wohlgefallen, der ist perfekt. Und Josua hier im Buch Josua hat in diesem jahrzehntelangen treuen Dienst in der zweiten Reihe, im Verborgenen, hat er gelernt. Gott hat den Josua da vorbereitet auf diese große Aufgabe seines Lebens. Und wisst ihr, was auch wir sind in diesem Prozess? Wir lesen im Epheserbrief im Kapitel 10, nein, im Kapitel 2, im Vers 10, da lesen wir, dass wir Gottes Gebilde sind in Christus Jesus. Geschaffen zu guten Werken, die Gott vorherbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat Aufgaben für uns und er bereitet uns darauf vor. 5, 10 oder 40 Jahre, je nachdem. Gott hat eine allgemeine Berufung für uns. Folge mir nach. Haben wir das ganze Leben zu tun, wenn Gott uns nichts weiteres sagen würde, Jesus nachzufolgen, das zu befolgen, was in seinem Wort steht. Aber ich glaube auch, dass Gott für jeden Einzelnen auch besondere Aufgaben hat. So wie für den Josua eine Aufgabe im Leben. Oder ich denke, Alten Testament, Buch Esther. Esther, was heißt, sollte Gott dich nicht für eine Zeit wie diese in diese Position gebracht haben? Gott bereitet uns vor. Also wo du gerade bist und was du gerade tust und vor allem auch wie du das tust, das ist wichtig. Ist ein Teil von dieser Vorbereitung. Also sei treu im Kleinen und tu alles, was du tust als Gottesdienst für Jesus. Nochmal Vers 2, mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat und das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Ich gebe ihnen dieses Land, sagt der Herr, und er sagt, ich habe es ihnen schon gegeben. Er hat es ihnen schon gegeben. Es war schon beschlossene Sache. Das Land gehört euch. Gott hat es euch gegeben. Auch Jesus hat uns das ganze Land gegeben. Das ganze verheißene Land. Das heißt im Epheserbrief, Kapitel 1, dass alle geistlichen Segnungen in der Himmelswelt in Jesus Christus sind. Und er hat die für uns erkauft. Und die gehören schon uns. Das siegreiche Leben gehört uns. Und es ist schon in uns. Warum? Weil Jesus in uns ist. Die Frage ist nur, nimmst du es in Anspruch für dich? Glaubst du das? Vertraust du ihm dafür? Aller geistlicher Reichtum in Christus gehört dir schon. Du bist ein Miterbe mit ihm. Und er hat schon alles für dich verdient. Aber trotzdem ist da in diesem Ganzen ein aktives Element drin. Das ist wahr, wir können aus uns selbst nichts von Gott verdienen. Wir können nichts tun. Wir können nicht aus eigener Kraft heilig werden oder ein siegreiches Leben leben. Aber wir müssen im Glauben sein Angebot, sein Leben, seine Gegenwart, seine Zurüstung durch den Heiligen Geist in Anspruch nehmen. Wir können es nicht allein, nur er kann es in uns und durch uns tun, aber wir haben einen Teil dran. Wir müssen Schritte machen in das verheißene Land, Boden einnehmen, wo immer ihr euren Fuß draufstellt. Das Land habe ich euch schon gegeben. Es gehört schon euch. Und das tun wir durch Glauben. Ja, ich glaube nicht an mich, ich vertraue nicht auf eigene Kraft, aber ich glaube an dich. Und ich mache Schritte im Glauben. Im Vertrauen auf deine Verheißungen hier. Und im Vertrauen auf deine Gegenwart in meinem Leben, dass du mich zurüstest, durch deinen Heiligen Geist deinen Willen zu vollbringen. Und das einzunehmen, was du mir aufs Herz gelegt hast, wo du mir Verheißungen gegeben hast. Das ist ein aktiver Teil dabei. Wir müssen das Land einnehmen. Wir müssen dieses siegreiche Leben, was wir schon haben, müssen wir ausleben. Es gehört schon alles dir. Aber wie viel von dem wirst du in Besitz nehmen? Wie viel wirst du dir aneignen? Das ist was, was wir in der Bibel immer wieder sehen. Gott ist gewillt, uns auf der Ebene zu begegnen, wo immer wir ihm begegnen wollen. Wie immer weit wir gehen wollen. Er nimmt dich so tief in die Beziehung mit sich rein, so tief in das geistliche Leben mit dir, mit ihm rein, soweit wir gewillt sind, mitzugehen. Er gibt uns so viel im Prinzip, wie wir wollen. In Christus Jesus sind alle himmlischen Segnungen. Wir sind Miterben. Aber wie viel davon willst du in Anspruch nehmen? Wie weit willst du mitgehen? Wie viel hat Israel eingenommen von dem, was ihnen gehört hat? Wenn wir uns das auf der Landkarte anschauen, was hier beschrieben ist, ungefähr ein Zehntel. Das Volk Israel hat 90% von dem versäumt, was der Herr ihnen gegeben hat, was er für sie hatte. Wie tief wirst du dich führen lassen? Wie weit werde ich mitgehen? Wie viel werde ich annehmen? Viele Christen laufen herum mit einem Scheck über 100 Milliarden Euro in der Tasche und lösen den nicht ein und leben wie Bettler. Bist du zufrieden mit deinem Ägypten, mit dem Leben in der Welt oder in der Wüste? Oder wirst du reindrängen in das, was dir schon gehört? Wirst du das verheißene Land einnehmen, das Jesus für dich hat? Lies mal weiter im Vers 5. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und ich werde dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Weiteres wichtiges Prinzip hier für einen effektiven Dienst. Der Josua hatte eine ganz klare Berufung von Gott. Nicht nur, dass wir menschliche Ambitionen haben, dass wir Positionen suchen oder irgendeinen bestimmten Dienst suchen. Nee, der Josua hatte einen ganz konkreten, ganz spezifischen Ruf von Gott. Eine Berufung für diesen Dienst, den Gott für ihn hatte. Und wie gesagt, wir alle haben eine allgemeine Berufung, wo Jesus gesagt hat, folge mir nach. Wir alle haben die Berufung, Christen zu sein, Nachfolger von Jesus. Und haben wir das ganze Leben lang zu tun. Aber dann hat er auch für jeden, glaube ich, einen spezifischen Platz im Reich Gottes, wo er uns hinstellen will. Und was für eine Ermutigung für den Josua müssen diese Verse hier gewesen sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Warum wird Josua das Land einnehmen? Weil er so klug war und weil er so stark war und weil er so begabt war. Mein Schlüssel war, weil der Herr mit ihm ist. Weil er sagt, ich bin mit dir. Und das ist der Schlüssel für ein siegreiches geistiges Leben. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil Jesus mit mir ist, weil er in mir wohnt und er sein Leben durch uns ausleben will. Zacharja 4 heißt es ist nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher an. Das ist ein Prinzip, was der Josua schon sehr früh gelernt hat in seinem Dienst als Assistenzpastor. Nämlich da in 2. Mose Kapitel 17. In der ersten Schlacht, die Ägypten geschlagen hat, nachdem sie aus Ägypten, aus der Sklaverei erlöst wurden. Diese Schlacht gegen Amalek. Amalek ist ein Bild für das Fleisch im Alten Testament, für unsere sündige Natur. Ich denke, wir kennen auch alle die Geschichte, wo Mose den Josua mit der Armee in die Schlacht geschickt hat und Mose war dann oben auf dem Berg und hat gebetet. Und wann immer der Mose seine Hand im Gebet gehoben hat, da war Israel und Josua erfolgreich. Und wenn immer die Hand gesunken ist, da war Amalek erfolgreich und hatte die Übermacht. Und dann letztlich sind der Aaron und der Hur dazugekommen und haben dem Mose die Hände auf die Schulter gelegt und hochgehalten. Und so waren sie siegreich, so haben sie die Schlacht gewonnen. Interessant ist, es heißt dann nachher im Vers 14, da im Kapitel 17, in 2. Mose. Danach sprach der Herr zu Mose, schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und lege es in die Ohren Josuas. Der Josua sollte wissen, warum er gewonnen hat, da unten. Der war unten und hat gekämpft. Der hatte keine Ahnung, warum. Aber der Herr sagt, schreib's auf und leg's dem Josua in die Ohren. Der soll wissen, warum wir diese Schlacht gewonnen haben. Es war nicht militärische Strategie, es war nicht menschliche Kraft, sondern es war die Macht des Gebetes, es war die Kraft des Heiligen Geistes. Josua hat es gelernt. Vers 7 hier weiter, nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Sei nur recht stark und mutig. Warum glaubt er, wiederholt der Herr das die ganze Zeit? Ja, weil Mose in sich selbst schwach war und nicht mutig, weil er ängstlich war. Ich meine, stellt euch das vor, ich denke mir, Josua war überwältigt von der Aufgabe. Nachfolger von Mose sein. Dieser größte Leiter, den Israel vielleicht je hatte, der sie herausgeführt hat aus Ägypten, die großen Wunder, die er getan hat. Um dann das Volk in ein Land reinzuführen, wo der Mose, der große Leiter, 40 Jahre zuvor gescheitert ist an dieser Aufgabe. Puh. Ich glaube, der Josua, der hat geschwitzt. War überwältigt. Ist mir zu groß. Er hatte Angst. der war entmutigt und deswegen musste ihm der Herr sein, sei stark und sei mutig. Dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Und sagt er weiter, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Stärke war nicht in sich selbst. Stärke war im Herrn. Und so können auch wir aus eigener Kraft nicht unsere sündige Natur, unser Fleisch besiegen und diesen sündigen Impulsen, die in uns drin sind, widerstehen. Wir können nicht aus eigener Kraft das Reich Gottes bauen. Nur aus der Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir ihm hingegeben sind und wenn wir ihm vertrauen. In Galater 5,16 heißt es, ich sage euch, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das ist der Schlüssel, wandelt im Geist. Beherrscht, kontrolliert vom Heiligen Geist. Das ist der Schlüssel. Wir sehen hier ein drittes wichtiges Prinzip im Leben von Josua. Das erste war, er war vorbereitet durch treuen Dienst im Kleinen. Dann zweitens, er war berufen für den Herrn, mit einer besonderen Berufung für diesen Dienst, den er ausgeübt hat. Dritte Wahrheit, wichtige Prinzip, was wir hier sehen, ist, der Josua war ein Mann von Gottes Wort. Ein Mann, der voll war mit Gottes Wort. Sieht ihr, der Herr sagt ihm hier, soll Tag und Nacht darüber nachsinnen. Das Wort lesen, darüber nachdenken, meditieren, auswendig lernen. Und dann sagt er weiter, es soll nicht von deinem Mund weichen. Zitier das Wort. Dir selbst. Und red mit deiner Familie, mit anderen Leuten drüber, über das, was du gelesen hast. Und sein Zeugnis, gib Zeugnis den Leuten, die Jesus nicht kennen. Lies das Wort, meditiere über den Wort, rede das Wort. Und dann sagt er hier, achte darauf, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Das ist auch wichtig. Lebe nach dem Wort. Lebt es aus, was du liest. Es gibt keine Instant-Heiligkeit in unserem Leben. Nicht diese Instant-Veränderung, die wir gern haben. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, wenn wir uns Gott ausliefern und seinem Wort. Wenn wir da ständig da drin sind. Deswegen legen wir so eine große Betonung auf das Wort Gottes hier. Gott war das. Das prägt uns. Und das verändert uns. Und das rüstet uns zu. Ja, warst du nicht gerade vorhin gesagt, dass der Heilige Geist derjenige ist, der uns zurüstet? Ja, beides. Heiliger Geist, der Geist und das Wort wirken zusammen. Heiliger Geist wirkt durch das Wort in unseren Herzen. Schlagt auf Kolosser 3. Und vielleicht, wenn ihr schon am Blättern seid, mit einem Finger im Epheserbrief Kapitel 5. Zum Abschluss jetzt. Ich möchte, dass ihr da ein wichtiges Prinzip seht. Kolosser 3, Verse 15 bis 17. Sagt uns der Herr, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und dann geht's weiter im Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herrn, nicht in Augendienerei, als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Wie können wir so leben? Wie können wir diese Dinge tun? Weil wir voll sind mit Gottes Wort. Und das hat er am Anfang gesagt. Okay, jetzt schlagt Epheserbrief Kapitel 5 auf, die Parallelstelle. Epheser 5, Vers 18. Da heißt es, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und dann sagt er wieder, ordnet euch einander unter, in der Furcht Christi. Vers 22, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Kapitel 6, Vers 1, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Vers 4, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Vers 5, ihr Sklaven, ihr Arbeitnehmer für uns heute, gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus und so weiter. Wie können wir so leben? Weil wir voll des Geistes sind. Seht ihr das hier? Beide Stellen sind parallel. In beiden Stellen redet er über dasselbe. Wie wir gute Ehefrauen sein können, gute Ehemänner, Väter, gehorsame Kinder, gute Arbeitnehmer, gute Arbeitgeber. Das ist parallel. Dasselbe wird hier ausgesagt. Aber einmal ist die Kraftquelle das Wort und das andere Mal ist die Kraftquelle der Geist. Das ist parallel. Da ist kein Widerspruch. Wir machen oft einen Widerspruch. Manche Leute sagen, hey, wir sind geisterfüllte Leute. Aber das Wort Gottes ist nicht so wichtig für uns. Die anderen, nee, Heiliger Geist wirkt heute nicht mehr, wir brauchen das Wort. Das ist Schwachsinn, wir dürfen das nicht trennen. Es gehört zusammen. Wir dürfen es niemals trennen. Das Geist, der Geist und das Wort. Der Heilige Geist wirkt durch das Wort in unserem Leben. Wie kann ich ein guter Arbeitnehmer sein, ein guter Vater, ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau, ein guter Sohn, eine gute Tochter, wenn ich voll des Heiligen Geistes bin, wenn ich kontrolliert bin und eingenommen bin von Gott, dem Heiligen Geist, der in mir wohnt. Ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und wenn wir voll sind mit Gottes Wort. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Und jetzt ist halb, jetzt hören wir auf an dieser Stelle. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der in uns Wohnung nimmt. Und Herr Jesus, dass du dein Leben noch heute durch uns ausleben willst, wie du es vor 2000 Jahren durch deinen Leib ausgelebt hast. Vater, hilf uns wie Josua, treu zu sein in den kleinen Dingen. Und hilf uns zu warten auf deinen Ruf, Herr. Und hilf uns zu wachsen in deinem Wort. In der Beziehung mit deinem Heiligen Geist. Darum bitten wir in Jesu Namen.